Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Corvus Corax Podcasts. Heute geht es um die politischen Implikationen des Identitätsgesetzes. Wie es zu diesem Thema gekommen ist? Naja, ich war beim Embrace the Void Podcast zu Gast, um dort ein wenig über besagtes Thema zu sprechen. Die Episode ist zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, noch nicht erschienen. Sie wird allerdings auf Englisch sein und deswegen wollte ich allen die Möglichkeit geben, sich um mein Englisch herumschlängeln zu können und trotzdem den Inhalt der Folge zu bekommen. Natürlich wird es nicht der gleiche Inhalt sein, weil es ein Gespräch ist und bei einem Gespräch kommt immer irgendetwas Zusätzliches hinzu. Ich hatte mir 4 Punkte als Notizen gemacht für das Gespräch. Leider bin ich nur durch die ersten 2 gekommen, das heißt, die Hälfte fehlt eigentlich in dem Gespräch. Die werdet ihr hier bekommen. Dafür bekommt ihr dann da, falls ihr euch das auch noch anhören solltet, sobald es erschienen ist, noch ein paar andere Sachen. Ja. Das Ganze basiert eigentlich auf etwas, was zuerst wie ein Meme wirkt, aber vielleicht steckt hinter dem Meme doch etwas mehr. Alle kennen sicher den politischen Kompass. Ja, mit den Autoritären oben und den Libertären unten, die Linksautoritären, die Rechtsautoritären, die Linkslibertären und die Rechtslibertären. Und ich wollte das Thema Identitätspolitik mal auf eine andere Art und Weise wortwörtlich nehmen und gucken, wohin man kommt, wenn man das wortwörtlich nimmt. Denn, wie es mit der Sprache so ist, häufig verstecken sich Dinge auf die direkteste Art und Weise. Bevor wir jedoch darauf zu sprechen kommen können, möchte ich erstmal eine kleine semiotische Einführung geben, die für den Kontext zum Verständnis wichtig ist. Wenn wir über Dinge sprechen, dann sprechen wir nicht über die Dinge selbst. Wir haben zu ihnen keinen direkten Zugang. Vielmehr sprechen wir über die Signifikanten, die sich auf die Dinge beziehen. Wir reden nicht über einen Apfel, sondern über einen in Anführungszeichen Apfel. Da ein Zeichen immer nur innerhalb eines Zeichenfeldes eine Bedeutung erhält, reden wir auch nie nur über den in Anführungszeichen Apfel, sondern auch gleichzeitig immer über das, was den Arzt fernhält oder was in der christlich geprägten Kunst die Sünde verkörpert und so weiter und so fort. Das Subjekt der Aperzeption, wie Kant es nannte, also das transparente Ego, das Objekt-Subjekt, über welches die Sprache sprechen kann, entsteht durch die Entfremdung des Subjekts, welche aus dem Eintritt in die Sprache und damit in die symbolische Ordnung entsteht. Dieses Zeichensystem ist das, was uns von anderen Lebewesen ohne ein äquivalentes System unterscheidet. Der Mensch kann, wenn es hungrig ist, nicht einfach einen Apfel essen und ist dann befriedigt. Der Mensch will durch den Apfel etwas befriedigen, was über den Apfel hinausgeht. Den Surplus, den Überschuss des Zeichens, in Anführungszeichen Apfel, konsumieren. Der empirische Apfel und der in Anführungszeichen Apfel ist für den Menschen nicht identisch. Der Apfel ist nicht länger nur die Summe seiner physikalischen oder physischen Eigenschaften. Unser Bezug zur Welt bricht somit mit dem Identitätsgesetz. Aber jetzt ist die Frage, was hat das mit Politik zu tun? Gehen wir dafür zuerst zu Ayn Rand. Wer mehr über Ayn Rand erfahren möchte, ich habe bereits in der Vergangenheit eine ausführliche Episode zu ihrer Philosophie und ihrer Politik gemacht. Als Trump bezüglich der vielen Corona-Tote erklärte, it is what it is, gab es aus gutem Grund einen Aufruhr. Dabei beruft sich Trump doch hier nur auf das Identitätsgesetz, also was ist da los? Ich behaupte, dass man anhand der eigenen Position zum Identitätsgesetz ein politisches Spektrum kreieren kann. Je mehr man auf das Identitätsgesetz beharrt, desto konservativer ist man. Und je mehr man sich gegen das Identitätsgesetz positioniert, desto progressiver ist man. Es mag erst wie ein Meme wirken, aber dahinter steckt mehr, als man vielleicht auf den ersten Blick erwartet. Eine der stärksten Vertreterinnen des Identitätsgesetzes ist die Lieblingsautorin von Trump, wie bereits angesprochen, Ayn Rand. Und wie fanatisch sie dabei ist, möchte ich anhand eines Zitates aus Atlas Shrugged klarmachen. Zitat: Whatever you choose to consider, be it an object, an attitude or an action, the law of identity remains the same. A leaf cannot be a stone at the same time. It cannot be all red and green at the same time. It cannot freeze and burn at the same time. Are you seeking to know what is wrong with the world? All the disasters that have wrecked your world came from your leader's attempt to evade the fact that A is A. All the secret evil you dread to face within you, and all the pain you have ever endured, came from your own attempt to evade the fact that A is A. The purpose of those who taught you to evade it was to make you forget that man is man. Zitat Ende. Ayn Rand behauptet, dass das Identitätsgesetz, also A gleich A, notwendigerweise zum Kapitalismus führt und dass der Bruch mit dem Identitätsgesetz, wie in diesem Zitat gezeigt, der Grund für alles Schlechte in der Welt ist. Und das meint sie wirklich ernst. Eine Antwort auf Ayn Rand hatte damals 1939 Trotzki in seinem Versuch, den dialektischen Materialismus zu erklären, gegeben. Sein Argument lässt sich darauf herunterbrechen, dass A gleich A zwar im Abstrakten gelten könnte, das aber für die materielle Realität vollkommen irrelevant ist. Da Zeit ein fundamentaler Teil der Realität ist, können wir nicht einfach einen unendlich kurzen Moment aus der Realität schneiden und sagen, hier ist das Ding mit sich identisch. Dadurch würde man quasi zu Zenos Pfeilparadoxon kommen. Wenn die Welt aus einer unendlichen Menge an statischen Momenten bestehen würde, dann würde es nichts geben, was den Übergang von einem unendlich kurzen Moment zum anderen ermöglicht. Bewegung, Veränderung wäre unmöglich. Da es jedoch offensichtlich Veränderung und Bewegung gibt, muss die Annahme, dass die Dinge mit sich auf einer ontologischen Ebene identisch sind, inkorrekt sein. Nichts kann subsistieren, ohne sich in seiner differenten Wiederholung zu insistieren. Ayn Rand verkörpert die rechtslibertäre Fraktion, die zwar besagt, dass das Identitätsgesetz quasi wie ein kosmisches Gesetz, ähnlich wie das Karma, allen eine negative Erfahrung einbringen wird, die versuchen, damit zu brechen. Jedoch gibt es auch im rechten Lager Personen, die sich bewusst sind, dass das Ganze nicht so einfach ist und dass man dafür sorgen muss, dass das Identitätsgesetz eingehalten wird. Hier ist die Person, die ich als Beispiel nehme, Carl Schmitt. Carl Schmitt hat das Politische klar in eine Freund-Feind-Distinktion untergeordnet. Und auf diese Art und Weise funktioniert auch Identität. Jetzt ist die Frage, was unterscheidet Subjektivität von Identität? Subjektivität ist die Frage, wer bin ich? Währenddessen ist Identität die Antwort auf die Frage, was bin ich? Identität hat immer mit einem Satz von Kategorien, von Markierungen und so weiter zu tun, die man durch die symbolische Ordnung erhält, also die von außen gegeben sind. Subjektivität ist eine leere Form im Kantschen Sinn. Jedes Subjekt braucht eine Identität, um in der symbolischen Ordnung teilnehmen zu können. Aber, dass man eine Identität hat, ist nicht dasselbe wie die Identität mit der eigenen Grundlage des eigenen Seins zu vertauschen. Das ist Identitätspolitik und das ist, was Konservative machen. Ihre Identität, also das, was ihnen von außen als Kategorien gegeben wurde, wie Nationalität, Rasse, Geschlecht und so weiter, als feste Grundlage für ihr Sein zu halten. Wie kommt jetzt Carl Schmitt ins Spiel zu dem es auch eine Episode gibt übrigens, wenn ihr Interesse daran habt, euch anzuhören, was seine politischen Ansichten in etwas ausführlicher sind. Hier interessant ist, wie gesagt, die Freund-Feind-Unterscheidung. Und diese ist relevant für die Identität, denn was sorgt dafür, dass wir uns an unsere Identität halten? Es gibt einen gewissen Genuss, eine libidinöse Investition, die wir in unsere Identität haben. Und diese basiert auf der Exklusivität. Das ist unsere, beziehungsweise das ist meine Identität. Und meine Identität muss mit der anderen konkurrieren. Wenn eine andere Identität leidet, dann genieße ich das, weil meine exklusive Identität nicht leidet, während eine andere Identität, die von mir getrennt ist, die jemand anderes als exklusiv behauptet, leidet. Aber damit hängt natürlich ein gewisses Paradoxon zusammen. Denn wir können unsere Identität nur haben, wenn andere eine andere Identität haben. Das heißt, die Zerstörung des anderen ist auf der einen Seite etwas, was uns Genuss einbringt, aber auf der anderen Seite gibt es uns das Gefühl, dass wir immer mehr verlieren würden. Denn unsere Vormachtstellung, unsere Identität, sorgt dafür, dass die Menge an Genuss, die wir haben durch das Leid des anderen, welches ja immer weniger wird, weil es immer weniger Leute gibt, die leiden und das Leiden immer weniger sichtbar wird, sich so anfühlt, als würde sich auch dadurch unsere Identität auflösen. Denn sie basiert ja auf der Freund-Feind-Distinktion. So lässt sich auch erklären, warum zum Beispiel gerade viele konservative Charaktere momentan so reagieren, als würden sie den großen Culture War verlieren und so weiter, während sie quasi alle relevanten Institutionen besetzen. Kommen wir zurück zu Identitätsgesetz an sich. Wir wissen jetzt, die rechtslibertäre Reaktion hält es für ein kosmisches Gesetz, wo man nichts weiter tun muss und die Natur regelt das schon von selbst. Die Rechtsautoritären wollen die Identität erzwingen, um die Struktur zu erhalten, die ihnen Genuss bringt. Jetzt schauen wir auf die linke Seite und dafür gehen wir ein bisschen in die Vergangenheit zurück und füllen erstmal ein paar Lücken. Wahrscheinlich die erste Person des westlichen Kanons, die auf dieses Paradoxon, das Trotzki angesprochen hatte, kam, also das der ontologischen Stasis, war Heraklit von Ephesus. In dem 12. von ihm bekannten Fragment schreibt er, Zitat, denen, die in dieselben Flüsse hineinsteigen, strömen andere und immer wieder andere Gewässer zu. Der Fluss zerstreut und bringt zusammen, sammelt sich und fließt fort, nähert sich und entfernt sich. Zitat Ende. Meistens kennt man dieses Zitat von Platon etwas vereinfachter. Man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen. Diese Vereinfachung untergräbt jedoch einen wichtigen Aspekt. Wir haben es bei dem Fluss, laut Heraklit, mit einer gleichzeitigen Identität und Nicht-Identität zu tun. Wir betreten immer zugleich denselben und nicht denselben Fluss. Während bei Platon die gesamte Natur nur noch aus Differenzen ohne Identität bestehen würde, erzeugt Heraklit eine Ontologie, die sowohl auf Differenz wie auch Wiederholung setzt. Und dieses Spannungsfeld können wir anhand von Deleuze und Guattari auf der einen Seite und Hegel und Jacques Lacan auf der anderen Seite beobachten. Also kommen wir zu den Linkslibertären und zum Thema der Assemblage. Ich werde es nicht auf Französisch aussprechen. Selbst wenn wir es mit einem Individuum zu tun haben, haben wir es nie einfach mit einem Individuum zu tun. Also mit einem Individuum. So könnte man Deleuze und Guattari folgend schließen. Ein A ist niemals nur ein A. Das Individuum ist immer schon Ausdruck einer Assemblage, einer nicht totalisierbaren, intensiven Multiplizität. Das klingt erstmal kompliziert und ist Aufdruck eines Shirts, das ich habe. Was bedeutet das? Dass ich ein Shirt habe mit dem Aufdruck. Nein, was bedeutet diese nicht totalisierbare, intensive Multiplizität? Eine Assemblage ist eine Zusammensetzung aus Funktionen, Maschinen und semiotischen Systemen. Der Begriff Maschinen mag hier verwirren. Man kann es ganz einfach verstehen als Maschinen sind Dinge, die etwas tun mit einer Funktion oder mehreren Funktionen. Verschiedene Multiplizitäten kommen zusammen und bilden etwas. Durch dieses Gebilde agieren die Multiplizitäten gemeinsam. Angetrieben werden sie durch Intensitäten. Dabei handelt es sich um Partikularien, die weder greifbar sind noch einen Eigennamen haben. Intensitäten sind Erregungen von Geist und Körper. Sie setzen uns emotional, spirituell oder libidinös in Bewegung. Aber sie entziehen sich einer abschließenden Symbolisierung. Affekt und Werden sind zwei Beispiele wichtiger Intensitäten. Anders gesagt, Intensitäten sind das Begehren im Reinzustand. Ihnen fehlt Spezifizität. Es geht weder um die Wünsche von Einzelpersonen noch um Wünsche von Gruppen. Es ist der Wunsch im Allgemeinen. Das ontologische Eine ist nicht einfach nur intern inkonsistent für Deleuze und Guattari. Diese Inkonsistenz ist kein Fehler, sondern ein Feature, welches zum Ding an sich führt. Die Unmöglichkeit ist von Anfang an vorhanden. Man denke hier an den Turm von Babel. Die Vielfalt der Sprachen ist das Produkt des inhärenten Versagens der einen Sprache. Die Assemblage ist das Eine der Inkonsistenz der Totalität. Ich bin nun nicht die erste Person, die auf die Idee kommt, Logik mit Politik zu verbinden. So viel muss ich mir leider eingestehen. Auch wenn der Fokus auf das Identitätsgesetz vielleicht etwas speziell ist. Vor mir versuchte zum Beispiel Paul Livingston eine Einordnung in seinem Buch The Politics of Logic. Er ordnete Deleuze auf die Seite der kritisch-paradoxalen Philosophie ein. Diese opfert die Totalität, um die Konsistenz zu behalten, so Livingston. Demgegenüber steht die generische Philosophie Alain Badiou's. Diese opfert umgekehrt die Konsistenz, um die Totalität zu behalten. Für Badiou steht auf der einen Seite die ewige Seinsordnung, demnach eine gewisse Statik, und auf der anderen Seite die Ausnahme, das Ereignis. Diese Ausnahme geht in einer Multitude von Multituden auf und endet in einem geschlossenen Kreis. Dies sorgt jedoch dafür, dass Badiou's Projekt in einer Welt voller Welten gefangen ist. Die Leerstellen sind hier nicht Teil der Seinsordnung, sondern Teil der Multituden, weshalb ihm der Universalismus abhanden kommt. Der Streit zwischen Deleuze und Badiou lässt sich jedoch aufheben. Und diese Aufhebung geschieht durch niemand anderen als den Aufheber schlechthin, Hegel. Während die kritisch-paradoxale Philosophie noch zwischen Differenz und Identität unterscheidet, ist für Hegel bereits die Identität eine radikale Form der Selbstdifferenz. Der Grund dafür ist, dass eine Identitätsbehauptung immer bereits impliziert, dass das Ding mehr als die Summe seiner Eigenschaften ist. Und wie gesagt, mit Hegel und mit Lacan, der mit Hegel zusammenhängt an dieser Stelle, betreten wir den Raum der autoritären Linken. Zumindest auf dem politischen Kompass. Die griffigste Formulierung für die Funktion der Identität bei Hegel erhalten wir eben von Jacques Lacan, dessen Formel der Identität lautet 1 ist gleich 1 minus klein a. Klein a steht dafür für das Objet petit a, das verlorene Objekt. Es repräsentiert den Überschuss des Dings. Um das Konzept des Überschusses greifbar zu machen, möchte ich es in Kontrast zu einer Idee des deutschen Philosophen Markus Gabriel setzen. Dieser proklamierte 2013 seinen neuen Realismus, demzufolge die Welt nicht existiert, aber dafür alles andere. Dinge existieren dadurch, dass sie in einem Sinnfeld erscheinen. Ein Sinnfeld ist ein Gegenstandsbereich, welcher die Regeln festlegt, über welche Gegenstände miteinander in Verbindung gebracht werden können. Existenz setzt demnach Relation und Differenz voraus. Etwas muss sich auf etwas anderes beziehen und von ihm unterschieden werden können, um existieren zu können. Die Welt müsste der Gegenstandsbereich sein, der alles enthält, was existiert. Die Welt ist alles, was der Fall ist. Das würde allerdings auch bedeuten, dass die Welt sich selbst enthalten muss, um existieren zu können. Jetzt mag man erwidern, dass es ja den Gedanken der Welt gibt. Allerdings ist der Gedanke an die Welt nicht identisch mit diesem Superobjekt Welt. Man kann es sich wie folgt vorstellen. Ich habe hier einen Karton. Alles, was ich in den Karton packe, existiert. Das würde aber bedeuten, dass ich auch den Karton in den Karton packen müsste, damit er existiert. Gabriel folgt der klassischen Logik Und dieser zufolge wäre dies unmöglich, da der Karton sich dann gleichzeitig innerhalb und außerhalb seiner selbst befinden müsste. Wir haben also keine Welt, sondern nur eine unendliche Menge an Sinnfeldern, und da es keine Hierarchie in diesem flachen Raum der Sinnfelder gibt, existiert alles gleichwertig. Das Einhorn auf der Rückseite des Mondes ist genauso real wie dein Krebs. Was Gabriel dabei übersieht, ist, dass das Ganze bereits als Überschuss im Partikularen erscheint. Das klingt jetzt vielleicht etwas verwirrend. Zum Glück hatte Lacan immer mal wieder ein paar brauchbare Witze parat, um seine Ideen verständlich zu machen. Dass das Universelle auch im Partikularen erscheint, erklärte mit folgendem Witz: Ich habe drei Brüder, Ernst, Paul und mich. Der Überschuss und mich vertritt als negative Form die Allgemeinheit, indem die Allgemeinheit inmitten des Partikularen sich selbst in seiner gegensätzlichen Bestimmung antrifft. Die allgemeine Kategorie ist als Überschuss Teil der untergeordneten Partikularen. Ein anderes, vielleicht etwas alltäglicheres Beispiel hierfür ist das symbolische Gesetz. Zuerst hat man das positive Gesetz. Dieses impliziert das negative Verbrechen. Es ist jedoch nicht so einfach, denn durch die Existenz des Gesetzes wird das Verbrechen ebenfalls positiviert. Es ist die Negation der Negation. Das Verbrechen ist nicht einfach die Abwesenheit des Gesetzes, sondern ein tatsächliches Verbrechen. Das Gesetz trifft die positive Aussage, du sollst nicht stehlen. Die Negation dessen ist einfach die Abwesenheit des Gesetzes, nicht die Erhebung des Stehlens ins Verbrechen. Erst durch die Negation der Negation wird das Verbrechen tatsächlich. Demnach ist jedoch nicht das Verbrechen die Überschreitung, sondern das Gesetz selbst ist seine eigene Überschreitung, da es das Verbrechen in die Welt bringt. Auf der einen Seite haben wir das allgemeine Gesetz und auf der anderen fallen das partikulare Gesetz und das partikulare Verbrechen zusammen. Kommen wir noch einmal ganz kurz auf die Universalität zu sprechen, die mit der Identität und Identitätspolitik zusammenhängt. Ich wollte daraus jetzt kein großes Thema abschließend noch machen, aber ich denke, es wäre vielleicht noch ganz interessant. Und zwar haben wir bei der Universalität häufig ein Missverständnis. Gerade viele Liberale, einige Linke wollen ja heute Universalität nicht mehr haben, weil es im Namen der Universalität in der Vergangenheit Dinge gab, die passiert sind, die man wirklich nicht unbedingt wiederholen möchte. Aber meiner Ansicht nach ist hier eine Kritik notwendig, nicht auf der Ebene gegen die Universalität, sondern gegen das Verständnis der Universalität. Universalität ist nicht vorhanden, wenn wir alle Partikularien sammeln und zusammenstopfen, sondern Universalität ist der exkrementelle Rest, beziehungsweise wird durch den exkrementellen Rest die Subtraktion einer symbolischen Ordnung dargestellt. Universalität findet man dort, wo man sich mit denjenigen, die nicht dahin gehören, identifiziert. Und das ist auch der Grund, warum jetzt nicht All Lives Matter universalistisch ist, denn All Lives Matter sammelt einfach nur alle Partikularien, alle, zusammen und tut so, ich habe jetzt alle Einzelteile, also ist das das ganze Ding. Universalistisch ist stattdessen Black Lives Matter. Das ist der Rest der symbolischen Ordnung, der ausgeschlossen wird. Durch den Slogan I can't breathe identifiziert man sich mit den Opfern der Polizeibrutalität. Universalität ist ein Mangel, ein Nicht-Alles. Und das unterscheidet Bewegungen wie Black Lives Matter, welche universalistisch ist, von All Lives Matter. Und deswegen ist Black Lives Matter selbst auch keine Identitätspolitik, da hier die Grundlage des Seins nicht auf der Ebene der Identität verortet wird. Im Gegensatz dazu zu All Lives Matter, wo einfach nur alle Identitäten als Partikularien versucht wird zu sammeln. Das ist ein wichtiger Unterschied, den ich am Ende noch einmal hervorheben wollte. Gut, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, es konnte euch einen kleinen Einblick in die politischen Implikationen des Identitätsgesetzes geben. Ihr könnt gerne Antworten auf das Meme formulieren. Wenn ihr selber PolitikerInnen oder PhilosophInnen oder AnsichttheoretikerInnen habt, die ihr gerne spaßeshalber in diesen politischen Kompass einordnen wollen würdet, dann könnt ihr das gerne tun. Ihr könnt euch gerne das Bild schnappen und ein bisschen bearbeiten oder selbst gestalten, wie ihr wollt. Und ihr könnt das gerne zum Beispiel auf Twitter posten oder so und mich dann adden. Das fände ich lustig. Ja, da würde ich gerne sehen, wen ihr da wie wo einschätzt bei der Frage zum Identitätsgesetz. Es muss auch nicht unbedingt der westliche Kanon sein. Ne? Also es kann genauso gut auch aus der, was weiß ich, koreanischen Philosophie zum Beispiel sein. Ja, also lasst euch da ruhig in eurer Kreativität nicht von irgendeinem Kanon beschränken. Gut, ich bin dann raus. Ich habe einen Patreon inzwischen, den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Ihr könnt mich dort unterstützen, ihr bekommt aber nichts dafür, außer halt eine Einordnung in Cringe und Based und so weiter. Ihr kriegt ein Internet-Meme im Austausch. Aber ansonsten nichts, denn ich mache das hier schon lang genug und lange nur kostenlos, dass ich mir denke, das ist eigentlich genug. Außerdem habe ich keine Zeit, um andere Sachen zu bieten. Ich habe immer noch einen Vollzeitjob und andere Sachen, die ich erledigen muss. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Einen schönen Tag noch. Tschüss.